Die Geschichte der Hygiene. Hygienische Maßnahmen sind auf der ganzen Welt bereits seit frühester Zeit nachweisbar. Dazu gehören religiöse Gebote und Verbote sowie technische Bemühungen, um sauberes Trinkwasser bereitzustellen. Bereits um 3000 vor Christus gab es am Fluss Indus eine vorindoarische Kultur mit umfassender Hygiene. Gesellschaftliche Maßstäbe für Sauberkeit und Körperhygiene haben sich im Lauf der Geschichte mehrfach verändert. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehört die Einführung der Schutzimpfung gegen die Pocken. Hygiene in der Medizin. Die Hygiene in der Medizin umfasst das Verhalten des Fachpersonals im ambulanten Bereich und in der klinischen Praxis, um neue Erkrankungen zu verhindern. Thomas McKeown führte 1979 den Rückgang der Infektionskrankheiten der vergangenen 200 Jahre auf Hygiene, bessere Ernährung, Immunität und andere allgemeine Maßnahmen zurück. In vielen Regionen außerhalb der Industriestaaten hat sich das Muster der Erkrankungen hingegen kaum verändert, selbst wenn dort bereits medikamentöse Behandlungsmethoden eingeführt wurden. Ohne ausreichende finanzielle und materielle Unterstützung sowie ohne bessere Lebensbedingungen für große Teile der Weltbevölkerung bleibt das Risiko für Seuchen bestehen. Im Römischen Reich war die Hygiene schon vergleichsweise weit entwickelt. Der römische Politiker und Universalgelehrte Marcus Terentius Varro vermutete, dass Krankheiten durch winzige, mit bloßem Auge nicht erkennbare Lebewesen hervorgerufen werden. Außerdem wusste man, dass Quarantäne die Verbreitung von Infektionskrankheiten eindämmen konnte. Im 16. und 17. Jahrhundert verfassten Joachim Struppius 1574 und Hippolyt Guarinonius 1610 maßgebliche Schriften zur Hygiene. Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts galten Sauberkeit und Desinfektion in der Medizin jedoch nicht als erforderlich. Operationsschürzen wurden beinahe nie gewaschen, Instrumente vor ihrem Einsatz nicht gereinigt und in Krankenhäusern wurden die Wunden mehrerer Patienten oft nacheinander mit demselben Schwamm gesäubert. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts konnte Ignaz Semmelweis erstmals nachweisen, dass Desinfektion die Übertragung von Krankheiten verringert. Als junger Arzt in einer Wiener Geburtsklinik wollte er herausfinden, warum in der Abteilung mit Medizinstudenten mehr Frauen am Kindbettfieber starben als in der mit Hebammenschülerinnen. Er erkannte, dass Ärzte und Studenten, die zuvor an Obduktionen teilnahmen, die Mütter bei der Geburtshilfe infizierten. Hebammenschülerinnen führten keine Obduktionen durch, sodass die Infektionsrate in ihrer Abteilung geringer war. Semmelweis forderte daher regelmäßiges Händewaschen mit Chlorkalk. Diese Methode senkte die Sterblichkeit von etwa 12% auf etwa 1%. Doch viele Mediziner lehnten die Vorstellung ab, sie selbst könnten die Ursache für das Kindbettfieber sein. Joseph Lister, ein schottischer Chirurg, setzte erfolgreich Carbol zur Desinfektion von Wunden ein. Zunächst nahm er an, die Erreger würden vor allem in der Luft schweben. Deshalb wurde vorübergehend ein feiner Carbolnebel während Operationen versprüht. Man ließ diese Praxis jedoch wieder fallen, als sich zeigte, dass Infektionen vor allem über Hände und Gegenstände weitergegeben wurden, die direkt mit den Wunden in Berührung kamen. Max Pettenkofer erhielt in München ab September 1865 den ersten Lehrstuhl für Hygiene. Er gilt als Vater der Hygiene und markierte damit den Beginn der modernen Hygiene. Bereits ab 1805 war Hygiene an der Wiener Medizinischen Fakultät Teil der ärztlichen Ausbildung und auch an der Medizinischen Fakultät in Würzburg wurde sie schon vor ihrer offiziellen Ernennung zum Fachgelehrt. Bedeutende Forscher auf diesem Gebiet waren außerdem Emil von Behring, Johann Peter Frank, Robert Koch und Louis Pasteur. Im militärischen Bereich setzte sich Franz Ballner für die Hygiene ein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus der Hygiene außerdem das Fach Sportmedizin, weil dieselben humanbiologischen Erkenntnisse ebenfalls in der Bewegungstherapie zur Anwendung kamen. Öffentliche Hygiene im 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert brachte neue Erkenntnisse zur Vorbeugung von Krankheiten und eine staatlich organisierte Gesundheitsfürsorge hervor. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten Regierungen, dass sie ein öffentliches System zum Schutz der Gesundheit aufbauen mussten. Zunächst beschränkten sich westliche Staaten auf Quarantäneregeln in Häfen, um Kranke oder potenziell Kranke zu isolieren. Später standen der Ausbau und die Verbesserung öffentlicher Infrastrukturen im Mittelpunkt, um Krankheiten ihren Nährboden zu entziehen. Gesundheitsfürsorge wurde zu einer staatlichen Aufgabe, nachdem sie zuvor privaten und religiösen Initiativen überlassen war. Ausgehend von Großbritannien lag ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Schwerpunkt auf der Beseitigung von Unrat und Abwässern in Städten sowie auf der Versorgung mit sicherem Trinkwasser. Die Probleme der frühen Industrialisierung wurden so allmählich erkannt und angegangen, trotz Widerstands. Wichtig war zunächst die Anerkennung von Wasser als öffentliches Gut. Erst dann konnten rechtliche Bestimmungen zur Wassernutzung entstehen. Private Besitzansprüche wurden aufgehoben, teilweise sogar erst im 20. Jahrhundert. Eine moderne Wasserversorgung verlangte zusätzlich nach passenden Technologien. New York erhielt als erste Stadt 1842 ein umfassendes System aus Leitungen, Aquädukten, Speichern und öffentlichen Brunnen. Seit 1849 war bekannt, dass Cholera durch Wasser übertragen wird. Diese Entdeckung verdeutlichte den Wert moderner Wasserreinigung. Trotzdem dauerte es oft lange, bis sich das Wissen gegen heftige Marktliberalismen durchsetzte. In London geschah dies 1868, in München erst 1881. Um 1800 konnten Menschen noch in der Themse schwimmen und Lachse fischen. 1858 stieg der Gestank aus dem Fluss jedoch so stark an, dass im House of Commons Tücher aufgehängt wurden und man Sitzungen abbrechen musste. Das führte schließlich zum Bau eines unterirdischen Kanalisationssystems, um die Stadthygiene zu verbessern. Außerhalb Westeuropas hatten manche Städte schon früher Schritte unternommen. Das persische Isfahan wurde vor der afghanischen Zerstörung 1822 für seine Wasserversorgung gelobt. Damaskus, damals mit rund 15.000 Einwohnern, verfügte 1872 über Kanäle und Fontänen in allen Straßen, Moscheen sowie öffentlichen und privaten Gebäuden. In Bombay entstand 1859 eine öffentliche Wasserversorgung. In Kalkutta wurden 1865 ein Abwassersystem und 1869 eine Wasserfilterung eingerichtet. Shanghai führte 1883 ebenfalls Filteranlagen ein, finanziert durch private Investoren. Sie kamen jedoch nur Wohlhabenden und Europäern zugute, während viele Chinesen diesen Neuerungen zurückhaltend gegenüberstanden. Im 20. Jahrhundert bezog die Hygieneforschung verstärkt soziale Faktoren ein. Erkenntnisse aus Physik, Chemie, Bakteriologie und Serologie blieben wichtig. Zusätzlich entstanden weitere überregionale Maßnahmen. 1900 gründete Bernhard Nocht in Hamburg ein Institut für Schiffs- und Tropenhygiene. 1902 entstand für Nord- und Südamerika das Pan American Sanitary Bureau, das sich besonders in der Bekämpfung von Seuchen bewährte. Alfred Grotjahn rief 1905 in Berlin die Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik ins Leben. 1920 koordinierte eine Hygienekommission des Völkerbundes die Gesundheitsarbeit der europäischen Staaten. Hygienemaßnahmen im Wandel. Schon immer versuchten Menschen, Krankheiten durch bestimmte Regeln und Rituale zu vermeiden. Manche dieser Maßnahmen beruhen auf alten Erfahrungen oder religiösen Vorschriften. Andere entstanden später aus wissenschaftlicher Forschung. Besonders in Gemeinschaften, etwa in Klöstern, Kasernen oder großen Küchen, entwickelten sich feste Abläufe für Reinigung, Wasser und Lebensmittel. Auch die Bekämpfung von Schädlingen spielte dabei eine Rolle. In der Moderne wurden viele dieser Maßnahmen zu verbindlichen Vorschriften, etwa für Großbetriebe oder öffentliche Einrichtungen. In privaten Haushalten hingegen blieb vieles Gewohnheit oder Überzeugungssache. Kritik an moderner Hygiene. Im 19. Jahrhundert begann man, Keime als Ursache vieler Krankheiten zu erforschen. Doch schon damals gab es kritische Stimmen. Einer von ihnen war der französische Physiologe Claude Bernard. Er glaubte nicht, dass allein der Krankheitserreger entscheidend sei, sondern das innere Milieu des Menschen. In einem gesunden Körper, so meinte er, könne sich ein Erreger oft gar nicht entfalten. Erst wenn das Gleichgewicht gestört sei, entstünden Krankheit und Entzündung. Auch heute noch verweisen Forschende auf diese Idee. Sie vermuten, dass zu viel Sauberkeit, vor allem in der frühen Kindheit, das Immunsystem unterfordern kann. In sehr sterilen Umgebungen fehlt dem Körper der Reiz, sich mit Keimen auseinanderzusetzen. So kann es kommen, dass er später auf harmlose Stoffe wie Pollen überreagiert. Auch manche Bakterien oder Würmer, so vermuten Evolutionsbiologen, gehören vielleicht einfach zur natürlichen Umgebung des Menschen und tun ihm sogar gut. Hygiene als Ideologie. Im frühen 20. Jahrhundert wurde der Begriff Hygiene auch in ganz anderem Sinn verwendet. Manche Wissenschaftler versuchten, das Wissen über Gesundheit auf ganze Bevölkerungen anzuwenden und begannen, Menschen nach angeblicher rassischer Reinheit einzuordnen. Der Begriff Rassenhygiene wurde damals eingeführt, etwa von Alfred Ploetz und später von Max von Gruber. In dieser Denkweise ging es nicht mehr um sauberes Wasser oder gesunde Ernährung, sondern um angebliche Unterschiede zwischen Menschen. Solche Ideen fanden später Eingang in die nationalsozialistische Ideologie mit schrecklichen Folgen.